Herzlich willkommen bei Der Feinschmecker, eurem Podcast von Deutschlands bestem Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen, mit Produzenten und Winzern, mit Trendsettern und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Ich bin Deborah Gottlieb, Restaurant-Expertin beim Feinschmecker und ich bin heute bei Marco Müller in seinem Restaurant Wein Barutz in Berlin. Er ist einer der kreativsten und anspruchsvollsten deutschen Köche, wenn es um regionale Produkte und Gemüse geht, und er ist ein echter Forschergeist. Bis bei ihm eine Karotte auf den Tisch kommt, dauert es schon mal ein ganzes Jahr, weil er mit 20 verschiedenen Sorten experimentiert, nur um die beste zu finden. Er ist also quasi Tag und Nacht auf der Suche nach dem perfekten Geschmack der Natur. Und bevor er gleich mehr darüber erzählt, möchte ich euch noch ein wunderbares neues Kochbuch aus dem Diogenes Verlag vorstellen, der unser Partner dieser Folge ist. Es heißt Brunots Gartenkochbuch und geschrieben hat es der bekannte Bestsellerautor Martin Walker. Den kennt ihr vielleicht mit seinen Brunot-Kriminalromanen, die sind in 11 Sprachen weltweit ein Mega-Erfolg. Dass er sich auch in der Küche auskennt, bewies Martin Walker schon mit seinem kulinarischen Erstling Brunots Kochbuch, eine genussreiche Liebeserklärung an seine französische Wahlheimat Périgord. Sein neuestes Werk, Brunots Gartenkochbuch, widmet sich jetzt den Jahreszeiten und ihren Saisonprodukten. Es enthält ganz charmante Geschichten über den Alltag im Herzen Frankreichs, schöne und leicht nachkochbare Rezepte und viele authentische Fotos. Dazu gibt es nützliche Tipps für den eigenen Küchengarten und den Einkauf auf den französischen Märkten sowie eine Menge Inspirationen für Hobbyköche und Gartenliebhaber. Ein wirklich schönes Buch mit 352 Seiten, es kostet 34 Euro. Herzlich willkommen, Marco Müller. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Wir sind hier bei dir in Berlin im Rutz und sitzen oben über dem Restaurant, was eher für die einfachere Küche ist. Du hast ja oben deinen Fine-Dining-Bereich. Mhm. Und eigentlich wollte ich ganz anders das Gespräch mit dir anfangen. Aber jetzt, wo du hier Dinge aufgefahren hast, die einfach unglaublich aussehen, musst du einfach mal erzählen, was du hier hast. Also wir haben hier ein großes, schweres Brett stehen. Mhm. Dort ist Käse drauf, fantastischer Käse, ein Ziegenbrie. Und ein Hartkäse, und dann hast du dort ein Brot, das auch unglaublich gut aussieht, und Leberwurst. Erzähl doch mal, warum du das hier so präsentierst.
Ich finde, das, was wir tun, machen wir aus Überzeugung. Und Überzeugung hat jetzt nichts rein nur mit unserem Restaurant zu tun, sondern halt, wir mögen einfach unfassbar tolle Lebensmittel und schätzen höchste Qualität und sind immer auf der Suche nach der besten Qualität. Und das ist halt auch vielleicht das, wo wir uns irgendwann so ein bisschen konzentriert haben auf diese betont regionale Aussage, wobei wir da nicht statisch sind. Aber im Grunde genommen, sage ich mal, die Aromen bei uns aus der Region zu nutzen. Und das fängt halt bei den einfachsten Sachen an. Und das
wie
sind
die
halt
Leberwurst zum Beispiel. Du hast da Leberwurst, ja, das ist ja ein Produkt, genau. Das würde ich jetzt hier bei dir, wenn ich dich nicht kennen würde und auch nicht wissen würde, was du so machst, würde man das ja gar nicht unbedingt erwarten, so ja. Eine Leberwurst. Magst du die mal vielleicht rüberholen? Die ist in so einer Dose richtig bodenständig, wie sich das so gehört.
Ja.
Ach, Klaus Hambel, ja.
Ja, und wir haben die früher selber gemacht. Also im Grunde genommen haben wir unten in der Weinbar, gucken wir, dass wir Top-Produzenten haben. Also wir haben die gleichen Bauern, wir haben die gleichen Landwirte wie im Restaurant. Irgendwann gab es kein vernünftiges Brot mehr. Da war Gauss, glaube ich, der Einzige, der noch die Fahne hochgehalten hat. Wir hatten schon vor ihm angefangen, unser Brot weit vor ihm halt selber zu backen. Aus der einen Seite, von der einen Seite als aus Passion, auf der anderen Seite auch unten für die Bar, weil wir das Brot, was wir gebraucht haben, nicht bekommen haben. Haben uns einen Bäcker gesucht in Brandenburg, 150 Jahre Backkultur, Familienbetrieb. Und die hatten einen alten Sauerteig. Und mit denen haben wir uns zusammengetan und haben deren Sauerteig so abgeschmeckt, dass ich ein Brot für meine Bar habe, was ich mag. Und dann konnte ich aufhören, für die Bar Brot zu backen, halt irgendwie, weil deren Brot besser war. Weil die einfach andere Möglichkeiten hatten. Also hohe Holzofen, dreimal gebacken halt, schön auf Kruste. Und das ist ein sehr, sehr saftiges Brot, was wir genommen haben. Und auch hier haben wir geschaut, dass wir einfach altes Handwerk eigentlich nutzen. Also das ist nichts, was wir neu erfunden haben. Nur das, was vorher traditionell war, haben wir einfach noch besser genutzt. Wir haben nur die Gewürzmischung fertig gemacht und haben hier zum Beispiel auch geschaut, dass wir ein Altbrotanteil von 15% haben. Das heißt, Altbrot heißt nicht das, was irgendwie bei den Gästen übrig bleibt, sondern wir backen dieses Brot mit Absicht einfach mehr. Dann werden Scheiben geschnitten, dann wird es getrocknet und dann nutzt man es eigentlich auf der einen Seite als Würzmittel. Altbrot sozusagen, man würzt dieses Brot mit eigenem Brot. Und wir haben festgestellt, dass wenn man das mit Altbrot unterrührt, statt also dem Mehl wegnimmt, hat es einen anderen Wasserspeicher. Also das Brot ist bei Weitem saftiger und wir können es halt besser auch in dem Holzofen backen und ich kriege auch dadurch eine dünnere Kruste. Also es schmeckt besser, ist saftiger und ist über 7 Tage haltbar, wenn man möchte.
Das klingt jetzt so easy, wenn du das so erzählst, aber nun kennt man dich ja ein bisschen und nun weiß man, dass bei dir nichts easy ist, sondern dass alles, was du tust, ist das Ergebnis eines ungeheuer aufwendigen Prozesses. Und wahrscheinlich hast du, wenn du sagst, du hast 15% Altbrot da drin, das auch mit 11, 12, 13, 16, 18 und 40% probiert. Wie muss man sich das bei dir vorstellen, wenn du sowas machst? Wie entsteht so ein perfektes Ergebnis am Ende? Am Beispiel des Brotes jetzt.
Ja, also
habt ihr da lange probiert, experimentiert?
Ja, also wir haben ja Zeit, ne? Also es ist ja doch in einer Zeit wie heute, wo jeder denkt, dass keiner mehr Zeit hat und wo man immer sofort liefern muss, habe ich festgestellt, wir haben alle Zeit der Welt. Was für mich weitaus wichtiger ist, ist das Ergebnis. Ich bin unfassbar ergebnisorientiert. Also ich versuche von allem das Beste zu bekommen, hinzubekommen. Und wir gehen das wirklich laborartig an. Also wir gehen bei all dem, was wir machen, in Testreihen rein. Das heißt, auch bei der Gewürzmischung haben wir das. Also ich hatte eine Grundvorstellung, wo ich denke, dass das Gewürze sind, die mit einem Brot, mit der Kruste harmonieren können. Und auch das Wasser da drin ist nicht nur Wasser, sondern wir haben halt auch noch einen Gemüsesaft entwickelt, den wir da reingeben, halt, dass das sozusagen halt auch nochmal.
Was für ein Gemüsesaft ist das? Na, ich möchte jetzt gerne mal ein Stück probieren. Ja, du erzähl gerne. Mal weiter, ja, aber magst du mir mal so ein Stück rübergeben, dass ich da mal, weil das klingt so unglaublich gut.
Und das ist und halt.
Das duftet auch schon so.
Wir haben halt also sozusagen einfach ein bisschen Wurzelgemüse genommen und haben Fenchel geschmort irgendwann.
Ja, also den Fenchel riecht, also das ist im Duft.
Irgendwann sind wir drauf gekommen, dass es halt Wurzelgemüse, das ist ja sozusagen auch diese natürliche Umami-Breite, die durch Wurzelgemüse oft das unterstrichen wird. Es gibt auch eine natürliche Süße halt, wenn man Wurzelgemüse verarbeitet. Und Fenchel war es aber gewesen halt, den wir sozusagen dem übergeordnet haben und haben den halt auch noch Fenchel an die Seite gestellt.
Und also ich würde jetzt, die Kruste ist so knusprig. Ich versuche mal, ich weiß nicht, ob man das hört. Ja, ist vielleicht ein bisschen schwach, aber die ist wirklich unglaublich knusprig. Deswegen musste ich das jetzt einfach mal machen. Ich werde jetzt ein bisschen von der Butter hier rauf tun. Das ist wahrscheinlich auch keine ganz normale Butter.
Nee, wir haben Bauern gefunden im Allgäu, der uns Milchprodukte schickt. Mhm. Und wir machen halt aus der Milch, die er uns schickt, oder aus dem Rahm, tagtäglich schlagen wir die Butter selber auf. Also das ist halt.
Die ist leicht gesalzen?
Ganz leicht gesalzen. Mhm. Also nur ein bisschen mehr Salz rein. Also es ist wirklich nur die Almbutter, also der Almrahm, den er uns schickt. Und das ist eine Rahmbutter und ein bisschen mehr Salz rein.
Die ist unglaublich rahmig, die ist fantastisch.
Und da schmeckt man halt auch wirklich noch. Wir haben es auch in der Region, also in der Uckermark haben wir auch gute Rinder und auch gute Milchproduzenten, die noch unentdeckt sind. Aber in der Tat war das der Geschmack, der für mich am meisten an eine perfekte Butter erinnert hat. Deswegen Allgäu.
Also du hast jetzt gerade das Adjektiv perfekt verwendet. Das ist vielleicht das, was dich auch mit am meisten charakterisieren mag. So perfekt. Du bist immer auf der Suche nach der allerbesten Qualität und verwendest Produkte, überwiegend heimische Produkte, hier aus der Region auch viele, ich glaube 90%, also jedenfalls überwiegend das, was du benutzt, kommt tatsächlich aus der Heimat. Mhm. Und Damit du die Qualität wirklich bekommst, garantiert bekommst, die du haben möchtest, kooperierst du mit Bauern.
Ja.
Das ist aber keine ganz normale Kooperation. Also andere würden vielleicht sagen, ich habe da jetzt einen, der macht einen guten Job und dem sage ich jetzt, was ich haben will und dann liefert der mir das. Bei dir ist das anders. Es gibt da auch so richtig Bepflanzungspläne, die du mitentwickelst. Wie muss man sich das vorstellen, deine Kooperation mit diesen Landwirten?
Ja, auch hier wollen wir einfach wirklich das perfekteste Produkt. Also das ist, also wir suchen uns Leute, die gerne mit uns zusammenarbeiten, weil das ist gar nicht so einfach. Also wir haben Berlin an sich ist an der breitesten Stelle 60 Kilometer, relativ groß, aber ich möchte nicht unbedingt jetzt einen Bauern, der direkt in Berlin anpflanzt, weil das mir alles noch zu dicht an den normalen Straßen dran ist. Deswegen sind wir halt mit vielen Geschichten im Umland drin. Das Umland ist aber relativ groß. Also wir haben jetzt keine Kilometerbegrenzung, sodass es sich toll anhört. Also wir sind einfach nur Perfektionisten in unserem Produkt und versuchen da eigentlich gar nicht so das zu machen, um zu polarisieren, wo man so sagt hat, irgendwie so wie unterschiedliche Köche das in einem Manifest gemacht haben, dass man sagt, okay, wir machen jetzt 300, wenn ich in den 300 Kilometern nichts finde, also für mich ist Regionalität auch wichtig, die Verfügbarkeit, kurze Wege, damit es aber frisch ist, also mir geht es um Frische, mir geht es um Qualität. Wenn ich irgendwas hier in der Region nicht hinbekomme, dann hole ich es mir von weiter weg. Da sind wir halt nicht dogmatisch und das geht halt wirklich so, dass wir uns mit den Bauern auch jetzt in der Zeit, also jetzt im Spätsommer hinsetzen, weil jetzt ist die Zeit, wo wir die Pläne erstellen für nächstes Jahr und dass wir einfach, ich fange vielleicht noch ein Stück vorher an, also wir haben irgendwann, wenn wir gesagt haben, wir bekommen keine vernünftigen Karotten, was ist eigentlich eine Karotte? Eine Sache. Und dann haben wir angefangen, mit unseren Bauern einfach wirklich vernünftiges Saatgut zu bestellen. Das heißt halt irgendwie, wir haben uns überlegt oder haben recherchiert, was sind wirklich vernünftige Karottensorten, was sind alte Sorten, wo können wir Hybrid vermeiden. Manchmal ist Hybrid vielleicht auch gut. Also man muss es halt nicht prinzipiell schlecht machen. Es kommt darauf an, wer diese Pflanzen aufzieht. Aber wir versuchen da trotzdem auf alte Sorten erstmal zu gehen. Und dann suchen wir uns unterschiedliches Saatgut, bestellen das. Und dann fangen wir an mit Probepflanzungen. Und das muss man halt im Herbst machen, damit sozusagen das Saatgut herkommt, dass viele Sachen auch noch vor dem Winter in die Erde reingehen. Und ursprünglich fangen wir wirklich nur mit Probepflanzungen an. Also dass man meinetwegen 20 unterschiedliche Karotten raussuchen und sagen, okay, das sind Geschichten, die könnten spannend sein. Und dann setzen wir die da draußen in den märkischen Sand. Und dann gucken wir, was draus wird. Ne? Also das ist halt... die Karotten schmecken bei uns anders als in der Pfalz oder in Franken und das ist schon relativ spannend. Und dann müssen wir wirklich gucken, halt, welche Karotte taugt was, welche passt uns, was wollen wir draus machen. Parallel schauen wir zum Beispiel halt auch bei so einem Projekt, wo wir sagen, jetzt zum Beispiel haben wir Beete draußen, wo wir Eiskarotten ziehen. Eiskarotte, das bedeutet, wenn die Karotte im Frost stehen bleibt, in der Erde, dann verwandelt sich sozusagen die Kohlenhydrate, die ja in der Karotte drin sind, in einen natürlichen Zuckerbaustein. Und dann erlangen die halt eine unfassbar elegante Süße und noch eine höhere Kraft, weil die halt in der Erde drin stecken und weiter sozusagen genährt sind und nicht rausgezogen sind und irgendwo im Regal vertrocknen. Und,
vom Prinzip her so ein bisschen vergleichbar mit dem Wein vom Prozess her.
Genau. Also und da haben wir zum Beispiel halt auch Beete angelegt, wo dann wir Karotten auch über den Winter drin stehen lassen. Die werden dann halt klassisch, wie andere das mit Rosen machen, decken wir die halt mit Laub zu und schneiden das komplette Grün ab. Die bleiben wirklich in der Erde stecken, dass sie sozusagen zu dem Zeitpunkt fertig sind und werden sozusagen in der Erde über den Winter gehalten. Und die werden halt nur noch besser und nicht mehr schlechter. Und das sind halt so Prozesse, die wir, und dann haben wir aber nur ein Produkt. Also das ist eine reine Produktfindung. Worum es aber wirklich geht, ist das Kochen. Also wir gucken hier und dann gehen wir sozusagen in Probelinien rein, wo wir sagen, jetzt haben wir die Karotten da, meinetwegen die 20 Sorten. Und dann fangen wir mit 10 unterschiedlichen Garprozessen an, wo wir sagen, also von Fermentieren, Entsaften, Kochen, Konfieren, Dörren, auf Koji lagern. Oder das sind halt unterschiedliche Bereiche, die wir halt auch in der Küche aufteilen. Also alle meine Köche haben so kleinere Projekte, die wir nachher alle zusammen auswerten. Und dann gucken wir,
also was die Karotten können. Also ihr macht das mit allen 20 Karotten im Vergleich?
Und dann gucken wir, was die können. Weil wenn die eine Karotte das kann, kann eine andere wieder irgendwas anderes besser. Und das machen wir quasi mit jedem Produkt, mit dem wir hier arbeiten.
Mhm. Ihr habt ein eigenes Labor, was ihr auch sozusagen, also das klingt ja im Prinzip wie ein kleines Team von Forschern, was ihr da macht. Das ist ja richtig Forschungsarbeit. Verteilt ihr dann Punkte für die Karotten oder wie? Oder schmeckt ihr die dann am Ende alle und kommt zu einem Konsens, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt die Sorte, mit der arbeiten wir? Oder kann es auch sein, dass ihr 4 verschiedene Sorten habt für verschiedene Kochtechniken, wo ihr sagt, die ist besser zum Fermentieren und die ist jetzt besser für einen anderen Prozess?
Also da gehen wir halt direkt wirklich in eine Analyse, wo wir sagen, welche Karotte hat zu was etwas getaugt und dem ordnen wir das zu. Also dann kommen auf jeden Fall mehr als 4. Also wenn nur 4 Karotten was taugen, dann sind es nur 4. Wenn es 5 sind, sind es 5 und die Unterlagen behalten wir bei uns. Dann die Auswertungen, die wir getroffen haben, werden weggeheftet.
Ihr müsst ein ganzes Archiv haben an Auswertungsmaterial.
Ja, ist auch so. Wahnsinn. Wäre mal eine schöne Idee für ein Buch. Wenn wir mal
super.
Zeit dafür haben.
Super. Ja. Das heißt aber im Endeffekt, bis so eine Karotte mal bei dir auf den Tisch kommt, dauert das über ein Jahr.
Auf jeden Fall, also mindestens, ja. Also deswegen sage ich, wir haben Zeit. Das ist halt auch, wir haben auch schon mit Artischocken gearbeitet, wo wir gesagt haben, okay, das ist halt also die Regionalität, also es gibt einen regionalen Gedanken, was regionale Produkte sind oder halt regional angepflanzt. Und wir haben das gleiche Projekt auch schon mit unterschiedlichen Artischocken und Pulveratensorten gemacht, die wir angepflanzt haben. Und bis wir dann wirklich unsere Gerichte fertig haben, die Proben hatten, halt irgendwie hat das über 4 Jahre gedauert. Also das sind auch wirklich manchmal
Wahnsinn.
Langzeitprojekte, wo wir sagen, also wir überstürzen nichts. Wenn wir was haben, können wir mit arbeiten. Wenn wir nichts haben, dann wird die Aktion gestrichen und dann machen wir halt im nächsten Jahr weiter.
Wahnsinn.
Oder manchmal ist es auch so, dass wir die Proben fertig haben. Und die Saison vorbei ist halt irgendwie auch mit den Gerichten. Also das, manche Sachen haben auch relativ kurze Zeiten. Dann machen wir auch Geschichten ein halt irgendwie. Oder können, haben wir das Glück mit der Weinbar, dass wir da ein paar Sachen auch verkaufen können. Aber manchmal verpassen wir halt auch innerhalb unserer Proben die Saison. Und dann müssen wir halt auch sowieso noch bis nächstes Jahr warten.
Ja. Marco, jetzt muss ich dich glatt mal unterbrechen. Weil da drüben sehe ich die Nancy. Das ist deine Sommelière. Und die bringt uns da was und ich weiß gar nicht so richtig, was das ist, aber es sieht spannend aus. Ich glaube, du musst ihr jetzt einfach mal dein Mikrofon geben, damit sie uns erzählen kann, was sie da hat. Das ist nämlich was ganz Besonderes, weil auch das ist typisch für euch. Ihr experimentiert auch im Glas mit einer ganzen Menge Dinge. So, jetzt machst du gerade der Nancy das Headset an. Sie muss das noch so ein bisschen mehr, Hauptsache es hält und sie wirft das Glas nicht um. Das wäre sehr schade. Sehr schade.
Super. Perfekt.
Ah, ja, noch nicht ganz. So, jetzt ist es gut. Wunderbar.
Ja, hallo.
Hallo Nancy. Was hast du uns
schön
da
so spontan dabei zu sein?
Erzähl doch mal. Das sind zwei Gläser, die du da hingestellt hast.
Genau. Wir haben zu jedem einzelnen Gang im Menü haben wir auch eine alkoholfreie Begleitung vorbereitet, weil uns wichtig ist, einfach auch zu zeigen, dass natürlich die eine Option der Wein ist, aber auch alkoholfrei. Viele Gäste möchten auch einfach unter der Woche nicht unbedingt 8 Gläser Wein trinken.
Ach.
Und, also gibt es natürlich auch und freuen wir uns auch. Aber der Trend geht halt immer mehr dahin, dass man auch gerne zwischendrin etwas Alkoholfreies mit einstreut, um auch einfach komplett das Menü noch zu erleben am Ende. Ich habe mitgebracht, zum einen im rechten Glas habe ich einen Kamillenauszug, einen kalten Kamillenauszug.
Das ist das hellere von beiden oder das
hellere ist der Apfel-Estragon-Auszug.
Okay, also das dunklere ist der Kamillenauszug.
Genau.
Das würde ich eher trinken, irgendwie, wenn ich im Bett liege und krank bin, sage ich mal, so ganz frech.
Gar nicht. Nein. Die Kamille, gerade wenn man reinriecht, bringt was sehr Komplexes in das Getränk mit rein.
Aber es ist auch so ein bisschen süßlich an der Nase, so ein bisschen Honig.
Ja.
Wilde Kamille.
Wilde Kamille und wir haben...
Wo kriegt ihr die her, wilde Kamille?
Da ist wahrscheinlich einer von uns sammeln gegangen. Ne? Dennis hat wahrscheinlich einen Ausflug gemacht und hat wilde Kamille mitgebracht.
Und was ist dann noch drin?
Also es ist ein Essig von Fallobst mit drin.
Essig von Fallobst,
genau, was so ein bisschen dann noch die Markanz reinbringt. Birne, Apfel, Quitte. Heusirup ist maßgebend an der Stelle auch bei der Kamille, weil es einfach nochmal eine ganz andere Tiefe gibt, weil wir halt nicht mit Saft ist natürlich auch oft sehr süß, gerade wenn
wir jetzt. Das schmeckt man tatsächlich so ein bisschen. Also es hat tatsächlich so ein bisschen Heuaroma.
Ja, und das soll halt so schön nachtrocknen. Ne? Wir versuchen auch im alkoholfreien Getränk die Struktur eines Weines aufzugreifen. Wir versuchen die Tiefe natürlich auch mitzukriegen. Es soll es nicht ersetzen, aber es soll vielleicht auch eine andere Komplexität einfach mit reinbringen.
Ganz die natürlich.
Ja, es soll nicht sättigen, es soll nicht zu süß sein.
Es ist ganz
nicht
leicht, es hat eine Frische, trotzdem eine ganz leichte Süße. Und die Kamille ist wirklich ganz fein, auch harmonisch eingebunden.
Ja.
Toll. Und was ist das andere?
Und das andere ist, da beziehen wir uns, wir haben jetzt zweimal den Apfel mitgeweht an der Stelle, aber das ist der älteste Apfel.
Ja.
Wir haben Anfang des Jahres ganz viele Apfelsäfte probiert von unserem Bauern, vom Uwe Maschke. Und hat, da haben wir halt die Markanten rausgesucht, die mit Säure, Süße gespielt haben. Und da haben wir dann einfach den Apfelsaft genommen und haben einen Heißauszug diesmal gemacht und haben Estragon noch mit reingegeben.
Mhm.
Und Estragon hat gerade jetzt dieses, ich nenne es gerne Vegetabile, ob es das Wort gibt, ist ja nicht wirklich, aber
ja, doch, es gibt, also man darf es verwenden, das ist ja schon im allgemeinen Sprachgebrauch,
ja, ne?
Glaube ich, gängig.
Und das Kräutrige gibt natürlich nochmal eine ganz andere Tiefe. Wir haben zum einen die Kamille, die diese leichte Süße mit reingebracht hat, aber gerade Estragon bringt nochmal was ganz anderes mit rein. Und
oh ja.
Ne? Das passt, ist schwer nicht zu beschreiben gerade.
Also. Es hätte mich auch gewundert, wenn es ein normaler deutscher Estragon gewesen wäre, ganz ehrlich. Wie kommt man auf mexikanischen Estragon, bitte?
Ich wechsle
jetzt gibt die Nancy dir mal das Mikro zurück, damit wir dich auch wieder hören. Ich probiere derweil noch mal ein bisschen von diesem mexikanischen Estragon mit dem Elsterapfel und...
Ja, also mexikanischer Estragon ist vielleicht genau das gleiche Ergebnis wie alles andere, dass wir, also das Spannende eigentlich in der Produktwelt ist, ich fange wieder mit einer anderen Antwort an. Ich habe als Kind keine rote Beete gemocht, weil ich diese erdigen Töne, die ich heute liebe, nicht gemocht habe. Und das geht wahrscheinlich vielen Kindern so. Und irgendwann im Zuge meiner Arbeit habe ich festgestellt, dass es aber über 200 rote Beete-Sorten gibt. Sozusagen kann die rote Beete nichts dafür. Ich habe vielleicht nur die falsche gegessen gehabt. Und das ist halt das Spannende dabei. Und wenn man das alles zu Ende denkt und auch bei den Kräutern, fängt man unweigerlich an, halt unterschiedliche Estragon-Sorten anzupflanzen, um zu schauen, macht das eigentlich Sinn? Also wenn es keinen Sinn macht, dann brauche ich nur einen. Aber wenn es Sinn macht und ich wirklich unterschiedliche Facetten erreiche, dann macht es Sinn, auch unterschiedlichen Estragon anzupflanzen. Unter anderem war halt auch der mexikanische mit dabei, mit dem wir halt auch gern arbeiten. Und der auch gerade bei einem schönen Sommer halt, wenn die Sonne drauf geht, halt ganz, ganz tolle, kräftige Aromen produziert.
Und den pflanzt ihr jetzt auch selbst an?
Nee.
Wo also, kriegst du den her?
Den lassen wir anpflanzen. Mhm. Den macht auch wieder unser Bauer.
Okay.
Wir haben einen Bauern, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Und dann haben wir ganz, ganz viele Kleinerzeuger. Und wir haben einen, der so ein bisschen größere Projekte von uns macht, halt irgendwie, der so einen Feldplatz auch hat. Mit dem erweitern wir nächstes Jahr noch halt auch so. Es wird halt immer mehr. Also es werden mehr Treibhäuser, es wird mehr Land, was er halt auch dazu nimmt halt. Und wir machen ja nächstes Jahr auch nochmal ein neues Projekt. Also es gibt ja sozusagen noch ein zusätzliches Objekt, was er auch mit bestücken muss. Da freut er sich besonders drauf, dass er jetzt doppelt so viel machen kann. Und wir überlegen schon, ihn sozusagen bei uns als Festeinstellung mit reinzunehmen, weil er halt fast gar nicht mehr für andere dann arbeiten kann. Aber
so wäre ja auch ein bisschen ein anderes Commitment, ne?
Also. Ja, also ist in der Tat eine Überlegung von uns, die wir anstreben. Aber das sind alles Projekte, die noch in der Zukunft sind. Und aber er macht halt wahnsinnig viel für uns und geht auch viel in die Proben, wobei wir halt auch ganz tollen Rücklauf hatten mit Landwirten, die vielleicht auch kleiner waren. Und manchmal haben wir halt auch nur eine Geschichte, die wir von Leuten uns liefern lassen, aber die machen die so großartig, dass wir sie flächendeckend auch für uns nutzen können.
Wie behältst du da den Überblick, sag mal? Also das klingt ja so, als seien das doch eine ganze Reihe. Und auch wenn man denen vertraut, man muss ja schon auch immer mal vor Ort sein und irgendwie den Kontakt mit denen halten und wirklich wissen, was sie tun. Und,
wir versuchen das, soweit es geht und sobald es sich ermöglicht, auch Dinge zusammenzufügen. Und aber wir sind in der Tat auch, wir müssen ja sowieso regelmäßig rausfahren. Wir gehen selber in die Bäume, wir gehen selber pflanzen. Ich möchte mich auch davon überzeugen, dass das halt auch genau noch alles so gemacht wird, wie wir das mal besprochen hatten. Und
eben,
auch,
also das
auch die
fordert
Gespräche
ja deine Präsenz.
Und das machen wir über das Jahr. Da machen wir halt auch Ausflüge. Das machen wir mit dem Team halt auch entweder oder mit der Familie oder ich fahre morgens einfach mal ran. Genau, einfach mal ins Auto reinsetzen, rausfahren und die Leute abfahren. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und da mag ich das dann halt auch, dass es halt alles langjährige Zusammenarbeiten sind, wo man sich dann auch kennt, vertraut. Es ist dann mittlerweile sind Leute, die mit denen arbeiten wir seit über 10, fast 15. Mein Jäger, der gerade hier die Nadeln vorbeigebracht hat, mit dem arbeite ich seit 15 Jahren zusammen halt irgendwie. Und der geht mittlerweile halt auch nicht nur für uns im Wald, um Reh zu schießen, sondern geht mit in die Bäume mit rein und bringt uns Nadeln. Wir haben jetzt hier Kiefer. Und Douglasi zum Beispiel halt, mit denen wir auch sehr, sehr viel arbeiten, was für mich natürlich auch ein wahnsinniger wichtiger Punkt ist in der Regionalität, weil Regionalität fängt eigentlich, also für mich ist Regionalität die Produkte, die hier ursprünglich wirken, sage ich jetzt mal. Das ist halt irgendwie, wenn man es wieder nicht dogmatisch sehen möchte halt. Und weil die Douglasi zum Beispiel kommt aus Amerika. Ne? Also ja, das ist halt die Kartoffel auch. Und aber ist hier an, ist heimisch, ist hier mittlerweile, sage ich mal, in dem Wald eingegliedert. Und dann arbeiten wir mit so Geschichten. Und für mich beginnt Regionalität in der Tat wirklich im Wald. Und was wir sehr, sehr viel machen, dass wir mittlerweile 10 unterschiedliche Nadelgewächse haben, mit denen wir arbeiten, unterschiedliche Hölzer, Äste. Von der Kiefer gibt es mittlerweile, gibt es so Kien, das ist das Harz in der Kiefer. Es gibt Bäume, die mehr davon drin haben. Da gucken wir, wie wir an den Geschmack rankommen halt,
und was macht ihr dann
wie das
damit
lösen können. Und vielleicht ein gutes Beispiel hier, wir haben hier drüben, kann jetzt natürlich keiner sehen, aber wir haben es vorbereitet. Wir haben jetzt zum Beispiel einen
erklär doch mal, was das ist.
Wald.
Es ist wunderschön angerichtet, also ein auf einem Holzbrett, was vermutlich auch extra angefertigt wurde.
Ja.
Dann
genau, das war ein
liegt
Tischler,
dort in
der befreundet
ein Stein.
Machen auch viel selber. Das Porzellan sind auch alles eigene Entwürfe, die wir mit dem Keramiker zusammen.
Aber ihr töpfert noch nicht selbst.
Nee, werden wir auch nicht. Aber ich bin regelmäßig bei Dirk. Also wir sind auch seit 10 Jahren befreundet mittlerweile, wenn man so eng zusammenarbeitet. Wir haben hier einen Birkentee.
Birkentee. Das ist ein kleines Schälchen, genau, was wunderschön aussieht in so einem Grau. Es hat auch so eine ganz tolle Haptik.
Und
dazu auf dem Stein.
Genau, und in dem Birkentee haben wir Birkenwasser genommen, was wir im Frühjahr zapfen aus den Bäumen. Wir haben Birkenäste genommen, die wir geschreddert haben. Wir haben ein bisschen Kiefer mit reingegeben.
Und das zieht dann, die geschredderten Äste ziehen
genau,
dann in den Saft?
Genau, das machen wir als Auszug, direkt als Kaltauszug. Geben für die natürliche Säure grüne Tomate dazu. Und das ist wirklich Kiefer, Birkenholz, Birkenwasser, ein bisschen Tomate. Und relativ simpel, aber weil wenn man zu viel durcheinander mixt, halt, dann bekommt man auch keine klare Aromatik, weil wir liegen neben all dem, was wir machen, lieben wir halt sehr, sehr klare Aromen. Also es muss deutlich rauskommen, egal wie fein es ist. Es muss immer eine Geschichte, wir nennen es immer eine Inspiration pro Happen, muss halt ganz klar erkennbar sein. Und hier war es halt die Birke, der Wald als Idee. Und daneben haben wir in der Pfanne gebratenen Sauerteig mit einem aufgespritzten Sauerrahmen. Dann haben wir...
der versteckt sich unten, ja.
Genau. Und dann haben wir ganz viele kleine Kleeblätter eingesteckt, halt irgendwie für diese natürliche Säure, Waldsauerklee. Und haben obendrauf, um so eine gewisse Nussigkeit zu erreichen, haben wir Muscheln getrocknet und die pulverisiert und ein Muschelpulver
obendrauf. Die sind so ein bisschen ganz fein drüber gestreut. Also alleine, um das herzurichten, bräuchte man schon ein Kunststudium, weil es ist so kunstfertig gesteckt, diese Kleeblätter. Aber es sind nicht Viererblätter, oder? Ihr habt nicht auch noch irgendwie...
Nee.
Okay, ich probiere jetzt mal
gerne
den Birkentee. Oh ja, das hat wirklich viel Kraft und genau diese feine Säure, die das Ganze unglaublich erfrischend macht.
Schön, also ist ein Start bei uns, das ist sozusagen der Apero bei uns, also reinkommen und erstmal so ein bisschen Fahrt aufnehmen, also sehr leicht, sehr elegant soll es sein.
Ich glaube, das andere probiere ich später, weil wenn ich das jetzt esse, werde ich wahrscheinlich ganz schrecklich knuspern und die Hörer kriegen irgendwie einen Hörsturz, weil das ihnen in den Ohren kracht. Aber es sieht fantastisch aus. Sag mal, du kooperierst nicht nur mit Bauern, sondern auch mit Viehzüchtern. Ich glaube, ihr habt auch eigene Fischteiche.
Mhm.
Gibt es eigentlich irgendwas, was du hier aus der Heimat nicht selbst machst? Vertraust du überhaupt irgendeinem Lieferanten? Oder hast du es dir mit allen verscherzt?
Nee. Also es ist schon, dass wir versuchen so viel wie möglich selber zu machen. Also im Grunde genommen haben wir auch festgestellt, Dinge, die wir selber machen, sind dann auch so gut, wie wir es brauchen. Wir sind auch in der Tat auch mit dem einen oder anderen Großlieferanten dran, sozusagen eine Produktkontrolle hinzukriegen halt, auch wenn wir mal keine Menge hinkriegen oder wenn unsere Lieferanten nicht liefern können, brauche ich definitiv ein, zwei Lieferanten, die sozusagen zubestücken können, wobei wir da schon flächendeckend gut funktionieren können. Und da haben wir aber auch gute Partner in Berlin, die nach unserer Idee Sachen, die wir im Vorfeld dann auch schon mal probiert haben, auch mitliefern können. Aber im Grunde genommen versuchen wir eigentlich alles in eigene Hand zu nehmen. Und der Anspruch ist es eigentlich halt auch, das, was wir hier sozusagen für unsere Gäste verarbeiten, wirklich zu 90% selber zu machen. Also das ist die Idee. Mal sind es 80, mal sind es 95%, je nach Saison muss man auch gucken. Und aber das ist schon eine Entwicklung, die da hinführt. Also ich setze die 100 obendran. Ob wir die erreichen werden, weiß ich nicht. Ob wir die brauchen, auch nicht. Und das ist auch schön, im Grunde genommen, was wir machen, ist ja, wir sitzen ja auch gerade irgendwie in meinem Wohnzimmer. Das heißt halt, also wenn wir hier kochen und Gäste bewirten, ist es für mich wahnsinnig wichtig, dass ich Dinge schicke, die mir zu 100% gefallen. Also sind alles Geschichten, die wir, wenn wir die machen, also von Pflanzen, Kochen oder halt auch Getränke, wo ich sage, das ist der absolute Hammer. Also es gibt also Durchschnitt, also es gibt ja, sage ich mal, auch Restaurants, die so ein bisschen ruhiger sind und ein bisschen unkomplizierter. Und wir versuchen halt aber von all dem, was wir machen, halt eine Spitze zu suchen, was aber am Ende auch schmecken muss. Ne? Also wir reden ja nur über Produktqualität, am Ende zählt der Geschmack und das muss einfach der Hammer sein.
Genau, aber es ist ja nun so, wenn der Koch sagt, ich mache nur das, was ich gut finde oder was mir schmeckt, dann heißt es ja noch lange nicht, dass es auch dem Gast schmeckt. Also da ist ja dann nicht nur die eigene Sichtweise dahinter, sondern auch die Könnerschaft, die ihr ja oder du ja mitbringst, und zwar weit, weit, weit über dem Durchschnitt. Es gibt ja andere Beispiele, die sagen auch, ich mache, was ich toll finde, und da finde ich es aber vielleicht gar nicht so toll. Wenn ihr jetzt hier von Qualität redet, geht es euch ja nicht nur darum, einfach Top-Qualität zu haben. Klar, das ist Voraussetzung. Aber ihr wollt die Top-Qualität, weil ihr auch den bestmöglichen Geschmack daraus ziehen wollt. Das ist ja eigentlich euer Ziel, oder?
Das ist der Anspruch. Also im Grunde genommen, das ist für mich immer ganz wichtig, dass man das auch betont. Also das eine ist eine reine Produktbeschaffung, dass wir da einen eigenen Weg gegangen sind. Ist halt unsere Passion. Aber im Grunde genommen geht es wirklich darum, den besten Geschmack zu finden oder auch den besten Geschmack zu produzieren. Und was für mich relativ spannend ist, halt auch eine Sache halt irgendwie, wenn man einfach mal das schafft, sozusagen hinter die Kulissen zu gucken. Und ich habe jetzt einfach mal von einem Stiefmütterchen einfach die Blätter abgezupft. Und das ist für mich so ein sehr schönes Beispiel, wenn man das isst.
Ich habe jetzt den Strunk in der Hand, den hast du mir gerade gegeben.
Das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, weil im Grunde genommen ist die Frage halt immer, wie viel Geschmack ist eigentlich in so einem Produkt drin halt irgendwie. Und das ist genau das Gleiche. Also wo man sagt, also die Blüte sieht oft, wenn man in Restaurants geht, sieht man sehr, sehr häufig, dass Köche mit Blüten arbeiten. Das ist auch sehr, sehr schön. Aber die haben in den seltensten Fällen einen wirklichen Geschmack. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hier so rangeht, einfach mal riechen, sonst fällt es auseinander. Ne?
Wahnsinn, unglaublich intensiv. Blüten halt auch,
die einen unfassbar prägnanten Geschmack haben, Geruch haben. Und die Frage ist, wie kriegen wir das aus der Blüte rauf oder wie können wir das bei uns in den Gerichten verarbeiten? Oder die Spannung.
Aber das heißt ja erstmal, ihr müsst den Mut haben, hinter die vordergründige Schönheit oder hinter den vordergründigen Effekt zu gucken.
Also
die Dinge auseinandernehmen und hinter die Kulissen gucken.
Ja. Und hier zum Beispiel auch vielleicht in den Stiel reinbeißen. Also ich habe jetzt hier, das ist auch jemand, der hatte einen Student gehabt, der hat an der TU studiert. ein Bulgare, und der wollte sich nebenbei ein bisschen Geld verdienen, und der kam hier mit welker, abgeschnittener Kresse, und der meinte, er züchtet Kresse, ob wir die nicht gebrauchen können. Und dann habe ich ihn gebeten, das Zeug wieder einzupacken, und habe gesagt, damit kann er halt in andere Häuser gehen, aber wenn er Lust hat, irgendwas Besonderes zu machen, irgendwas besonders gut zu machen, dann könnten wir uns jetzt gerne hinsetzen, weil das, was er gemacht hatte, da war ein Grundgeschmack drin, aber das, wie er es gemacht hat, war halt wirklich Murks. Und dann haben wir uns hingesetzt für eine Stunde. Dann habe ich in 4 Wochen nichts von ihm gehört. Und dann stand er auf einmal wieder auf der Matte und hat seine ganze Produktion umgestellt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen nachhaltig arbeiten. Das Erste ist, ich brauche Kresse, die auf Sand wächst, ja, und nicht auf Nährstofflösungen. Das Zweite ist, ich brauche Schalen, nicht so wie andere Produzenten halt irgendwie, wo das dreimal in Plaster eingepackt ist, die wiederverwendbar sind. Und das Nächste, ich brauche die perfekte Kresse, also such mir Sorten, halt die vernünftig und lass uns die nicht auf so klein und nicht unter einen übermäßig anstrengenden UV-Licht ziehen, sondern halt, dass die Zeit zum Wachsen haben und auch ihren perfekten Geschmack ausreifen können. Und dann stand er dann irgendwann mit seinen ersten Kressen da. Mittlerweile haben wir 70 unterschiedliche Kressen. Und dann ist halt relativ spannend, wenn man anfängt, die Blätter abzureißen und die Stiele zu essen. Und wenn man so eine Produkte hat, die eine ganz andere Intensivität haben als das, was wir vielleicht momentan gewohnt sind.
Ja, der hat eine ganz intensive, aber feine Schärfe und viel größere Intensität.
Ja.
Toll.
Aber das ist wahrscheinlich auch so ein Spleen von mir. Ich habe schon irgendwann mal auch bei Kapuzinerkresse, mir hat es nie gefallen, mit den Blüten zu arbeiten. Das war halt irgendwie so vor meiner Zeit. Und ich laufe immer durch die Natur und das ist halt irgendwie so ein Spleen. Das habe ich schon als Kind gemacht. Mein Vater hat irgendwann mal gesagt, der hat von einem Grashalm den Schaft rausgezogen. Und er meinte, er hat immer gern als Kind das Gelbe gegessen, was an diesem Grashalm ist. Und da war ich noch relativ jung und auf dem Schulweg war so eine große Naturschutzwiese gewesen halt irgendwie. Wenn ich da durchgelaufen bin, hatte ich nasse Füße, aber Spaß. Und wenn ich außen rumgelaufen bin, bin ich meistens zu spät gekommen. Also bin ich immer durch diese Wiese mit nassen Füßen zur Schule gekommen, halt irgendwie durchgelaufen, bin aber immer auf dem Weg über diese Wiese habe ich mir immer unterschiedliche Gräser oder Strünke rausgezogen und habe geguckt, welche davon schmecken oder nicht, weil mich das total fasziniert hatte, dass man, vorher war das halt einfach eine Wiese und auch vielleicht
eine Wiese, die kann man essen plötzlich.
Man kann das essen. Das fand ich halt als Kind schon total faszinierend. Und es ist genau das Gleiche wie bei der Kapuziner, wo man sagt, also diese Blüte hat ihre Berechtigung, möchten wir nicht mitarbeiten, aber was kann die Pflanze noch? Dann sind die Blätter toll, mögen wir sehr gern. Der Stiel ist wahnsinnig intensiv. Und was ich total spannend fand, und da sind wir halt fast noch vor den Blättern drauf gekommen, war einfach die Samenkörper.
Ja.
Weil die eine unfassbar intensive Wasabi-ähnliche Schärfe haben, aber dieses Senföl haben, also diesen Kressegeschmack, ja, aber unfassbar intensiv, also wo man dann halt auch wieder andere Geschichten draus machen kann, einlegen wie Kapern oder hauchdünne Scheiben irgendwo drauflegen, da wo es passt. Und
großartig. Also ich habe gelernt, du bist eigentlich als Forschergeist irgendwie groß geworden und wie kam es aber dann, dass du diese Kompromisslosigkeit entwickelt hast? Also Kompromisslosigkeit in Bezug auf wirklich die perfekte Qualität, den perfekten Geschmack nachzujagen, ist falsch, aber den zu suchen.
Es ist in der Tat, gab es auch eine Zeit des Vermissens. Also ich bin halt mit 10 aufs Land gezogen und habe sozusagen mit 10 Jahren im Land, Garten und alles halt sehr, sehr intensiv wahrgenommen. Und mein Opa, der hatte nichts anderes zu tun als jeden Tag, wir hatten einen relativ großen Garten, wir hatten alles im Garten drin. Und er hat jeden Tag akribisch in seinem Garten gestanden und seine Rüben angepflanzt, seine Beeren gepflegt, seine Bäume geschnitten, halt geerntet, gemacht, getan. Man durfte halt nur auf den vorgeschriebenen Wegen laufen. Und er hat da jeden Tag drin gestanden und das Ding gepflegt. Und das, was er da gemacht hat, war außergewöhnlich gut. Für mich aber total normal.
Aber gibst du bist nicht auf den vorgeschriebenen Wegen gelaufen, oder?
Bin ich wirklich nicht. Mein Bruder schon. Dafür hatte ich irgendwie nie die Geduld, außen rumzulaufen. Und dann bin ich wirklich mit ganz großartigen Produkten groß geworden. Und dann hat es mich irgendwann in den Beruf Koch verschlagen. Und wo ich dann gehofft habe, natürlich halt auch mit so einen Produkten arbeiten zu können. Und dem waren halt nicht so. Und wo ich in den Beruf reingegangen bin, war alles noch sehr, sehr frankophil gewesen. Also Regionalität hatte, was die höhere Küche hat, keinen hohen Stellenwert, eigentlich gar keinen. Und die heimischen Produkte auch nicht. Und die einzigen Produkte, die wir halt auch wirklich in einer vernünftigen Qualität gekriegt haben, waren die vom Rangimarkt aus Paris kamen halt. Und das habe ich nicht verstanden und habe ich gemocht, ganz klar, aber wir müssen ja nicht alles Gleiche machen. Und dafür, das war auch nicht mein Weg, irgendwie diesen Einheitsbrei zu fahren. Es gab ja auch eine Zeit lang in allen Restaurants irgendwie so vergleichbare Produkte, vergleichbare Ideen und Lamm mit Kräuterkrust und was auch alles schön ist, aber das sollte nicht mein Weg sein. Und dann habe ich versucht, mich zu bemühen, die Produkte ranzubekommen, weil die auch gar nicht mehr so geschmeckt haben, wie ich sie kannte, wie ich sie aus meiner Kindheit kennengelernt habe. Und das war sozusagen auch mit Anfang 20 dann mein Einstieg eigentlich, dass ich angefangen habe, die ersten Sachen irgendwie schon selber ranzuholen. Wenn es das nicht gibt, besorgen wir uns das selber. Und das, was wir heute tun, ist wahrscheinlich dann daraus gewachsen. Und wo wir dann irgendwann gemerkt haben, also auch wenn es jetzt sich alles gebessert hat und auch Lieferanten teilweise halt auch wirklich bessere Produktqualitäten ranfahren können, haben wir trotzdem festgestellt, wenn wir das selber in die Hand nehmen, dann wird es einfach besser und dann haben wir auch genau das, was wir brauchen.
Aber sag mal, ist da nicht auch die Gefahr, wenn man so ein Perfektionist ist. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin nämlich auch einer. Furchtbar, wenn man irgendwie in den Urlaub fahren will und man sucht ein Hotel, wo man noch nichts kennt und dann glaubt man, es gibt noch eines, das ist besser. Ich muss noch weiter gucken. Ja. Das ist ja so ein Kreislauf, aus dem kommt man gar nicht raus. Läufst du da nicht Gefahr, eigentlich latent unzufrieden zu sein? Also das ist ja, du hast ja immer das Gefühl, es gibt vielleicht doch noch was Besseres.
Es gibt diese Tage vielleicht, aber es ist eher ein Antrieb, glaube ich. Also für mich ist definitiv, es gibt ja mehrere Etappen auch des Lebens. Also mit 20 denkst du, bist ja größer, mit 30 denkst du, weißt alles, mit 40 ziehst du da so mehr und denkst so, verdammt, eigentlich weißt du gar nichts halt irgendwie, weil du hast eigentlich dir einen Grundstock erarbeitet und ein Grundwissen aufgebaut. Die Frage ist halt, was man daraus machen kann und das Spannende ist eigentlich dabei, dass wir nie aufhören, über so eine Sachen nachdenken zu können. Und das ist halt auch das Schöne, was mir die Zufriedenheit in dem Beruf transportiert. Weil ich bin jetzt auch seit 15 Jahren in einem und demselben Restaurant. Man könnte jetzt auch fragen, wann geht's mal weiter? Aber weiter geht man nur dann, wenn man unzufrieden ist. Und man muss halt für seine eigene Zufriedenheit sorgen. Und indem wir immer untriebig sind, immer wieder neue Ideen haben, neue Projekte haben, neue Baustellen aufreißen. Und ich merke, dass ich, egal wie viel ich gerade lerne, dass es noch so viel gibt, die wir eigentlich, Dinge, die wir noch machen können, ist es vielleicht eher ein Antrieb und schafft bei mir eher eine höhere Zufriedenheit. Projekte, wenn sie manchmal nicht klappen, dann ist es halt klar, der Ehrgeiz, wenn Gerichte manchmal nicht so hinhauen, dann müssen wir besser werden. Aber eigentlich ist es ein Antrieb.
Also du fütterst deine Neugier mit noch einer rote Beete-Sorte sozusagen, im übertragenen Sinne.
Und nochmal, also wir gucken auch, wenn wir die Sachen tausendmal gemacht haben, manchmal reicht eine Nuance, um das noch besser hinzukriegen. Und manchmal ist es dann gar nicht mehr die Idee, sondern der Koch, der gewechselt hat und genau das Gleiche, was wir gemacht haben, nur ein bisschen anders gemacht hat. Und wo man sagt, vielleicht einfach, oh, letztens hat einer der Jungs einen Chip im Ofen vergessen und ich sage, endlich schmecken die so, wie ich haben will. Und dann haben sie sich totgelacht und Chef, die sind fast alle verbrannt. Und die haben ja gesagt, naja, okay, aber wir brauchen diese Röststoffe, hau die anderen nochmal in den Ofen rein, so wollen wir sie jetzt haben. Und das Gleiche ist vielleicht halt auch mit zum Beispiel sowas mit Beete halt irgendwie. Das ist, wenn man sagt, man trocknet die, der eine trocknet die ein bisschen länger, die ist ein bisschen trockener, die hat eine andere Süße aufgebaut. Und man sagt, vorher war die schon genial. Eine natürliche Salzigkeit, wenn man die auf Salz trocknet halt zum Beispiel, zieht das Salz in diese rote Beete ein. Und wenn man die länger drauf packt, dann dehydriert die halt natürlich noch länger und entwickelt eine unfassbare Süße. Und man sagt, also eigentlich der gleiche Weg, nur nochmal eine andere Nuance oder vielleicht sogar nochmal besser gemacht. So ist zum Beispiel mal bei uns halt auch das Rote-Bete-Tatar entstanden. irgendwie, dass es halt einfach ein Deut länger im Ofen drin war, als wir wollten. Dann
angeschnitten. Also ein Unfall eigentlich.
Eigentlich ein Unfall, aber wir leben auch von diesen Unfällen. Also ich probiere die ja dann halt auch, wo man sagt, okay, was kann es? Kann jetzt die Schale vielleicht was? Wir arbeiten ja auch mit teilweise mit Ascharomen etc. halt irgendwie. Oder wir haben in der Vergangenheit von Battenfeld Spanier uns Langzeit getrocknete Rebstöcke geholt, setzen die auf die Glut. Und vorher haben wir halt Holzkohlebutter gemacht über Holzkohle und haben aber einen Rebstock genommen und haben jetzt sozusagen eine Rebstock-Holzkohlebutter gemacht. Und der Unterschied, da lagen Welten dazwischen. Also eigentlich dieselbe Herangehensweise.
Wie kommt man auf so eine Idee? Also das ist großartig, aber wie kommt man auf so eine Idee?
Ich glaube, man muss einfach offen sein dafür. Also das ist vielleicht ein bisschen verrückt, ja, also dass man da sagt, okay, dass man nichts für unmöglich hält. Es gibt ja viele, die über ihren ersten Horizont drüber hinweggehen, dass man das erstmal wegwatscht, den Gedanken, und wir probieren einfach aus. Also für mich vielleicht halt, ich setze es halt auch vielleicht so ein bisschen in die Kindheit zurück, diese Faszination neben der Wiese, aber die Frage ist, wenn diese Wiese zum Beispiel gemäht wurde, ist ja eine frisch gemähte Wiese, riecht so unfassbar gut. Das ist so ein tolles Aroma. Und die Frage ist, was so gut riecht, kann man sowas essen? Kann man gemähte Wiese essen? Und dann fangen wir an, mit Heu zu arbeiten, mit Wiesenkräutern zu arbeiten oder selber halt zu mixen oder über Stickstoff zu pulverisieren, um, sag ich mal, die Aromen, so sag ich mal, oder die ätherischen Öle versuchen, aus den Produkten rauszuholen. Das Gleiche ist halt auch zum Beispiel bei Holz. Aber hinten dran war da ein Sägewerk gewesen halt irgendwie. Und immer, wenn ich da vorbeigelaufen bin, wenn die ihre Bäume dadurch gejagt haben, hat es nach diesem Frischgesicht.
Aroma, ja.
Hammer. Mm. Ich habe das immer schon gemocht. Und dann stellt sich die Frage, wie kriege ich diese Aromen, das sind ja ätherische Öle, die da drin sitzen, oder Harze, wie kriege ich die gelöst? Und das sind Wege, wenn man anfängt, die mit Leben zu füllen und anfängt, die in seinen Gerichten einarbeiten zu können, die einem natürlich wahnsinnig viel Antrieb geben, wo man sagt, okay, wenn das funktioniert halt irgendwie, was geht noch? Das ist genau das Gleiche, was wir hier haben, wenn man zum Beispiel sagen, also wenn man auch über Blüten redet, ne? Also wir packen nicht nur die Blüten weg, sondern das ist, manchmal sitzt der weitaus spannendere Geschmack in den Knospen drin halt irgendwie. Wir gehen zum Beispiel bei Obstbäumen halt auch an die Knospen. Manche Sachen machen auch gar keinen Sinn, ne? Also, aber das findet man erst in der Probe raus halt irgendwie. Oder wenn man jetzt zum Beispiel schwarze Johannisbeersträucher hat, das Holz häckselt, ist ein bei Weitem feineres Aroma als die Beere zum Beispiel halt irgendwie. Oder wenn man, hier haben wir Kohlblüten, die wir eingelegt haben, aber nicht die Blüten, sondern auch wirklich nur die Knospen,
ja,
die einen sehr, sehr feinen Kohlgeschmack haben, also nicht diesen aufgesetzten Kohlgeschmack. Also wir arbeiten ja auch immer mit unterschiedlichen Facetten unserer Gerichte, dass wir sozusagen ein Aromenbild schaffen oder einfach ein Bild eventuell einfach noch weiter hervorheben. Da könnte dann auch sowas sein wie getrockneter, also auf Salz getrockneter Kohlrabi, den wir sozusagen einfach nur als Salz über ein Gericht drüber hobeln, wo man sagt, es ist diese Kohlaromatik drin, aber es ist eigentlich ein Kohlrabi, der eher zu Salz erstarrt ist und
das
aber ein tolles Würzmittel ist.
Das sieht fast aus wie weißer Trüffel. Also der, ja, ist,
das sehr ist elegant, irre, ne?
Schade jetzt, dass man das nicht sehen kann. Wirklich, es ist so ein Wegglas, da habt ihr den reingetan, und dass die sehen aus wie kapitale weiße Trüffel. Also die sind so zusammengeschrumpft durch diesen Trocknungsprozess.
Ja.
Toll. Wirklich irre. Also, und in dem anderen Glas, da ist noch so eines, das sieht auch sehr interessant aus.
Für uns eigentlich auch eine spannende Geschichte. Also wir machen halt ganz viel. Wir haben auch teilweise Sachen, die auch durch Zufall passieren. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, war ja durch die Sonne ein wahnsinnig tolles Quittenjahr. Also wir haben auch von unserem Bauern ganz viel Quittensaft gemacht halt irgendwie. Und unter anderem hatten wir auch selber Quittensaft gemacht, und das ist vielleicht nicht das Glas, aber weil ich mit meinem Kopf gerade im Keller unten bin. Und
kann dann passieren bei,
ja,
so einem Geist wie dir.
Und da haben wir Quittensaft eingemacht, und da hat sich halt eine Kambura-Spore dazwischen geschummelt, und wir haben nebenbei durch einen sehr, sehr positiven Zufall zum Beispiel sowas wie einen unfassbaren Quitten-Kambucher produziert.
Wieder ein Unfall eigentlich.
Wieder ein Unfall. Und das ist kein Unfall. Hier haben wir Fischsoße. Mhm. Und weil wir natürlich halt auch versuchen, so wenig wie möglich wirklich einzukaufen oder zu fragen, wo hört es eigentlich auf? Und ich mag halt auch mit den Elementen aus der asiatischen Küche zu arbeiten oder was die asiatische Küche weiß. Also die hat ja unserer Küche wahnsinnig viel voraus, weil die einfach facettenreicher entstanden ist, also sich ganz anders entwickelt hat als unsere. Also die deutsche Küche hat wahnsinnig viel schöne Seiten, aber die asiatische Küche ist weitaus filigraner und wobei asiatisch natürlich breit gefächert ist. Aber und unter anderem haben wir halt angefangen, unsere Fischsoßen selber zu machen und das ist halt Makrele, die wir sozusagen mit 13% Salz mixen und dann im Keller sozusagen aus dieser Makrele, also Garum, dieser europäische Prozess, also gibt es ja nicht nur in Asien, und machen unsere Fischsoße zum Beispiel selber und lassen die ein halbes, dreiviertel Jahr bei uns im Keller reifen und füllen dann die Fischsoße ab und würzen damit dann unsere Gerichte. Und von so einen Geschichten machen wir halt auch sehr viel.
Sag mal, wovon träumst du nachts?
Oh, früher von schönen Frauen.
Und heute von Fischsoße. Salzgetrockneten Kohlrabi, ja. Oder? Wenn man dich so reden hört, dann vermutet man sowas.
Ach, ich mache das schon gern. Also ich bin aber auch momentan sehr ausgeglichen. Ich habe eine tolle Familie und die mir natürlich auch den Rücken frei hält.
Müssen die das eigentlich alles immer probieren, was du so machst? Gott sei Dank.
Würden mich wahrscheinlich für verrückt erklären und ich halte es möglichst auch fern. Aber das ist schon. Aber ich hatte in der Vergangenheit vielleicht schon die Probleme gehabt, dass ich, bevor ich einschlafen musste, mir das immer runterschreiben musste. Also ich schlafe auch immer mit einem Zettel neben dem Bett. Und das wäre mir manchmal ploppen Sachen auf, einfach wenn man auch zur Ruhe kommt. Die hat man irgendwie vor 3 Wochen angefangen zu spinnen und man ist irgendwie rausgerissen worden oder man hat kein Ergebnis gefunden oder das ist halt, dass ich das aber aus dem Kopf rauskriege, habe ich mir angewöhnt oder am nächsten Tag noch weiß, mit dem Zettel einzuschlafen halt, dass ich das dann halt am nächsten Tag halt auch wieder dem nachgehen kann halt irgendwie. Aber ich schlafe mittlerweile besser als früher. Also ich habe auch eine Zeit lang, wo ich angefangen habe, ich musste das ja erstmal auch alles irgendwie kanalisieren. Da hatte ich wahrscheinlich mehr Zettel als Möbel in meiner Wohnung. Also das musste ich irgendwann mal in den Griff kriegen. Ne? Und aber da habe ich jetzt ein gutes Verhältnis zu.
Marco, das war ein ganz spannendes und tolles Gespräch. Und ich muss sagen, du hast unten am Eingang so eine Tafel an der Wand. Da stehen so ein paar Gerichte oder Speisen auch drauf, die du machst. Und da steht oben drüber die Rettung der deutschen Esskultur. Ich glaube, wenn ein Koch wirklich mit Fug und Recht von sich behaupten kann, hierzulande, dass er die deutsche Esskultur nicht nur rettet, sondern sie auf eine Weise voranbringt, die wirklich beispielhaft ist, dann bist du das. Vielen, Dankeschön. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Das war wieder eine Folge von unserem Podcast und ich muss sagen, es ist wirklich beeindruckend, wie überraschend Marco Müller im Rutz den Geschmack der Natur erlebbar macht. Den Podcast von der Feinschmecker gibt es alle 2 Wochen neu auf feinschmecker.de und allen gängigen Plattformen. Noch mehr spannende Geschichten findet ihr jeden Monat in unserem Magazin.